Ja, klingt gut hier. Was sagst du?
Ich habe gesagt, ein bisschen windig im Hintergrund.
Gibst du mir hier noch ein bisschen Audio-Content? Und Vorgespräch ist ja ganz gut, dass wir da vorhin schon ein bisschen Material gesammelt haben und entsprechend...
Ja, das kann man ja davor cutten, merkt ja niemand.
Das merken die nie, was wir hier machen. Willkommen zurück zum Weltraum-Podcast. Heute die dritte Folge am 3. Juni 2022. Magst du das sagen? 22.06.03.
Leon würde natürlich entweder 3. Juli oder 3. Oktober sagen, eins von den beiden. Das mit den Monaten ist auch immer nicht so ganz klar.
Immer noch ohne Intro, aber ich würde mal sagen, wir arbeiten dran. Es gibt vielleicht schon eine erste Skizze. Wir sind wieder in der Ackerstraße, TU-Standort. Wir sitzen hier im Hof in unserem Podcast-Studio in einer leicht abgewandelten Form. Das ist vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für die Folge heute. Wir probieren heute nochmal ein bisschen was Neues, auch ein bisschen eine Abwandlung von diesem Format. Sitzt du gut?
Ja, wir haben, also im Vergleich zum letzten Mal sind es ja jetzt keine Holzreste, die unsere Sitzmöglichkeiten bieten, sondern eine gewebte Sitzlümmelfläche aus Spanngurten, also aus den Spanngurten, die wir sonst für die Konstruktion verwendet haben. Und genau, das war so ein bisschen auch, und gleichzeitig haben wir auch ein Dach. Diesmal ein knallpinkes Dach auch und teilweise Dach, teilweise Hülle. Es ist tatsächlich auch ein Fallschirm. Leon würde jetzt sagen, das ist auf meiner Lieblingsplattform geschossen, nämlich eBay Kleinanzeigen. Für, weiß ich nicht, 30, 40 Tacken, irgendwie sowas. Hat kein TÜV mehr, also springen kann man damit nicht. Tolle Dächer macht er auf jeden Fall immer noch her. Und genau, das war also eine Abwandlung unseres Studios zum Beispiel verglichen zum letzten Mal, weil wir hatten das, glaube ich, schon thematisiert beim letzten Mal, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man an so einem zwar geschützten, aber doch prominenten Ort sitzt, in so einem aufgebauten, vielleicht schon fast installativen Ding, und von links und rechts schießt die ganze Zeit irgendjemand rein und irgendwie jemand kommt vorbei, will kurz quatschen, macht sich das Feierabendbier auf. Deswegen haben wir uns ein bisschen mehr Privatsphäre heute geschaffen. Und, ja.
Genau, jetzt weht auch gerade so ein leichter Wind und dieser Fallschirm macht ein sehr schönes Geräusch. Das ist so ein bisschen so ein Knistern, was uns heute hier in der Folge begleitet.
Genau, also es war so ein bisschen die, also wie gerade schon angedeutet, wir haben unser kleines Podcast-Studio ein bisschen angepasst im Vergleich zum letzten Mal, weil wir irgendwo da Verbesserungsbedarf gesehen haben oder auch irgendwie gemerkt haben, dass wir so ein bisschen abgelenkt waren beim letzten Mal und dann natürlich auch irgendwie dieses Wetter noch zugeschlagen hat. Und so ein bisschen war das auch Thema der letzten zwei Wochen eigentlich. Wir haben nochmal uns, wie schon die letzten Folgen ja auch erwähnt, haben wir so eine recht, ja doch, ja, experimentelle Arbeitsweise, haben uns die irgendwie selber gestellt auch, oder beziehungsweise die Arbeitsweise, wie wir zusammenarbeiten, ist schon auch ein wesentlicher Teil dieser ganzen, des ganzen Projekts. Und dazu gehören auch irgendwie immer wieder so Reflexionsloops. Und das war jetzt, haben wir nach den ersten sechs Wochen Projekt, haben wir jetzt mal das zum Anlass genommen, irgendwie da auch nochmal wirklich mehr drüber nachzudenken und so ein bisschen auch zu gucken, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Genau. Und das ist auch ein bisschen, und dachten uns in dem Zuge auch so ein bisschen, warum ist es eigentlich so ein großer präsenter Teil oder warum ist es uns so wichtig, auch so über das Zusammenarbeiten nachzudenken und wie wir das Projekt strukturieren und warum wollen wir auch irgendwie eine neue Arbeitsweise ausprobieren, die es für uns ungewohnt ist zumindest und irgendwie nicht den im Studienverlauf irgendwie kennengelernten und gewohnten Abläufen und Routinen irgendwie entspricht. Und haben uns gedacht, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Moment, um rückzublicken und einen kleinen Studienrückblick zu machen. Wie hat das angefangen und wie hat sich vor allem auch das entwickelt und warum ist es jetzt für uns so ein wesentlicher Teil des Projekts eigentlich, ne?
Eigentlich nochmal so einen Schritt einfach zurückzumachen und zu schauen, genau, woher kommen denn eigentlich auch so ein bisschen diese Methoden oder diese Ideen, mit denen wir jetzt heute auch arbeiten in dieser Abschlussarbeit? Das ist ja auch quasi so ein bisschen der Abschluss des Studiums, die Masterthesis. und deswegen auch irgendwie einen Anlass oder bietet für uns auch irgendwie den Anlass, diesen Rückblick so zu machen. Wir führen heute einfach so ein bisschen so ein freieres Gespräch. Kann auch sein, dass wir dieses Gespräch schon ein paar Mal versucht haben anzufangen. Einfach auch, weil diese Art, viel zu sprechen, was wir auch in den letzten 2 Wochen gemacht haben, auch immer so ein bisschen die Gefahr birgt, sich irgendwo auch so ein bisschen zu verzetteln oder so ein bisschen zu schauen, wie kann man irgendwie aus diesem ganzen vielen Gesprochenen und aus diesen ganzen Inhalten irgendwie dann auch was rausziehen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein starker Bestandteil von dem, wie wir irgendwie zusammenarbeiten. Sehr lange Gespräche, immer wieder mit irgendwie einigen Runden und wollten dementsprechend, glaube ich, einfach mal probieren, jetzt im Zuge mit dem Thema irgendwo auch irgendwie, wie das auch in dem Podcast-Format funktionieren kann, oder?
Ja, wir studieren ja beide schon jetzt recht lange, also das hatten wir in den letzten Folgen auch schon mal erzählt, ungefähr gefühlte 8 Jahre, würde ich mal so sagen.
Na, 2014 war bei mir Anfang.
Und ja, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern an den Anfang, an den ersten Tag Architekturstudium?
Also, genau, den ersten Tag, also so den allerersten Tag in der Uni sein, nee, also oder vielleicht, aber das war vielleicht auch ein bisschen generisch von mal ja irgendwie Orientierung, whatever, Einführungsveranstaltungen sowieso. Ich glaube, der erste wahrscheinlich ausschlaggebende oder sozusagen aussagekräftige war so ein bisschen dieser erste Tag, wo das erste Entwurfsstudio wahrscheinlich so richtig losging. Also das, vielleicht für alle, die nicht mit uns oder auch mal mit uns studiert haben oder es immer noch tun, die größten Kurse beim Architekturstudium sind ja Entwurfsstudios. Die machen immer ungefähr die Hälfte eines Semesters aus, so von den Punkten, aber auch vom Arbeitsaufwand wahrscheinlich sogar mehr. Und da geht es ja irgendwie darum, zu konzipieren, ein Gebäude zu konzipieren, zu entwerfen, auszuformulieren und. Und ich glaube, der am Anfang, beziehungsweise in den ersten Semestern gibt es vor allem immer 2 große Studios in der Grundlehre. Bei uns, beziehungsweise bei dir auch noch, ne, waren es auf der einen Seite Frau Fioretti und Herr Pasel, auf der anderen Seite.
War so ein bisschen, man hatte eigentlich die Wahl A oder B.
Ja, genau. Und
ich hatte damals das Gefühl, die schnellen Leute, die gut organisierten Leute landen bei Pasel. Und die Leute, die es nicht organisiert haben, sich schnell genug anzumelden, die landen bei Fioretti.
Ja, da kann ich nur gegenhalten. Ich war pünktlich angemeldet und war bei Fioretti. Ich glaube, aus dem Fioretti-Lager gab es auch ein anderes Bild dazu. Also ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern, was da so die Punkte waren. Auf jeden Fall war das sozusagen, so ging das Grundstudium, also in einem dieser beiden Studios los. Und auch da waren die Ansätze so ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Also ich kann nur eben für mich oder aus meiner Erfahrung sprechen. Und da die ersten 2 Semester ging ja so voll nochmal, klar, man war auch noch irgendwie so richtiger Grünschnabel. Es war alles aufregend, alles total ungewohnt, alles neu. Also man hatte auch nicht so richtig einen Plan davon, was man da macht. Das ging irgendwie so ranführend an die ersten Techniken. Wir haben ja die ersten beiden Semester noch alles per Hand gezeichnet, per Hand schraffiert.
War ein immenser Aufwand. Ja. Leute haben dann teilweise auch angefangen, sich das irgendwie zu vereinfachen. Es wurde mit Schraffurmaschinen gehandelt oder dem Einsatz von Schraffurmaschinen. Wir haben angefangen, ein bisschen dickere Stifte zu benutzen, damit man nicht ganz so viel Flächen schwärzen muss, was uns dann aber auch wieder verboten wurde.
Ja, und gleichzeitig also sozusagen diese Zeichenmethoden. Ich weiß nicht, habt ihr das erste Semester per Hand gezeichnet oder?
Ja, wir haben auch komplett eigentlich angefangen mit der Hand zu zeichnen, obwohl ich auch sagen muss, dass auch so ein bisschen in unserem Semester irgendwie dieses Handzeichnen hatte auch noch irgendwie so, hatte fast was Relikthaftes. Die meisten Leute haben dann irgendwie auch angefangen, relativ schnell mit Hilfe des Computers auch Zeichnungen zu machen, die Zeichnungen dann auszudrucken und abzupausen.
Wollte ich gerade sagen, das war ja immer der Schummel-Move, oder? Es gab dann immer einen Riesenkampf um diesen beleuchteten Glastisch, auf dem man dann sozusagen ausgedruckte Pläne dann durchgezeichnet hat.
Ja, wir saßen mit der Decke eigentlich unterm Tisch und haben, genau, weil da die dunklen Bedingungen waren und haben die Pläne durchgezeichnet. Natürlich auch total absurd. Heutzutage fragt man sich im Rückblick so ein bisschen, was hat uns das gebracht oder was war diese Methodik eigentlich so dahinter? Wir haben eigentlich relativ klassisch angefangen mit vier Grundelementen eigentlich. Ich kann mich an die Reihenfolge auch gar nicht mehr so richtig erinnern, aber ich glaube, das erste war ein massives Projekt, also massiver Materialeinsatz. Dann ging es eigentlich weiter mit Scheiben. Dann also Scheibenplatten, im weitesten Sinne. Dann gab es irgendwie ein Projekt mit Stäben. Ich glaube, eins habe ich vergessen, aber das war ungefähr so. Bei euch war das ja eher, wie ich es wahrgenommen habe, eher so ein bisschen freier, künstlerischer.
Bei uns war es immer so ein bisschen anderes. Da war jedes, also ich war ja bei uns beiden, das ist nicht nur das erste, sondern die ersten beiden Semester, also das erste Studienjahr war immer bei einem dieser beiden ProfessorInnen. Und bei uns gab es immer ein Semesterthema, auch die Vorjahre und auch die Jahre nach uns war das immer so. Bei uns war das in dem Fall zum Beispiel Baden. Also da war auch unsere erste Aufgabe, war so ein bisschen, die Aufgabe 0 war, wir mussten, glaube ich, irgendeinen Text oder, ich weiß nicht, ob es ein Gedicht, ich glaube, es war ein Text, dazu schreiben, was uns an unserem Bad am besten gefällt. Und das war aber nur der Einstieg. Und dann war die zweite Aufgabe, war sozusagen eine nicht eine Kartierung und auch kein Mapping, sondern es ging auf jeden Fall darum, sozusagen der Gedanke war, gewisse Bewegungsmuster, gewisse Abläufe oder irgendein Phänomen, das man beobachtet hat, irgendwie zu visualisieren. Also irgendwie dieser Übertrag von was Gesehenem auf was Grafisches. Und dann ging es halt weiter. Und so war das bei uns ein bisschen. Dann wurde Modellbau eingeführt, so ein bisschen, mit welchen Materialien kann man arbeiten, Gussmodelle, Graupappe, Pipapo. Und hat sich dann so langsam an auch die Volumen rangetastet und an dieses Entwerfen und kam aus der Schiene und hat dann sozusagen am Ende des zweiten Semesters so das erste wirkliche, nee, im ersten Semester auch schon, stimmt, aber so hat dann als Semesterprojekt tatsächlich so die ersten Gebäude entworfen, die aber noch sehr abstrakt, wo es sehr viel ums Konzept ging und um Formsprache und die Idee.
Wir haben ja relativ früh eigentlich angefangen, auch zusammenzuarbeiten, also jetzt nicht wir beide speziell, aber so grundsätzlich im Studium, was glaube ich auch das Architekturstudium so ein bisschen besonders macht.
Aber ja. Naja, ich habe es im Rückblick, also ja, macht es total besonders. Sorry, ich wollte da nur reingrätschen. Erzähl erst mal weiter, ich komme gleich.
Wir sind eigentlich in so einer relativ großen Gruppe irgendwie gestartet. Also diese beiden Studios, die wir jetzt gerade beschrieben haben, wo wir unser Grundstudium erlebt haben, das waren zumindest in meinem Fall fast 100 Leute, also in jedem Studio waren eigentlich fast 100 Leute und in den ersten Aufgaben aber ging es dann schon relativ schnell eigentlich darum, immer zu zweit, zu dritt irgendwie zusammenzuarbeiten, kleine Teams zu bilden und für eine Aufgabe sich irgendwie zu finden. Am Anfang wussten wir natürlich auch überhaupt nicht, wie man das macht, wie man irgendwie eine Gruppe findet, wie man da so arbeitet. Ich würde aber schon sagen, dass das halt ein bisschen auch eine Eigenheit vom Architekturstudium so grundsätzlich ist, eigentlich in diesen immer so ein bisschen neu geformten Mikroteams, für eine Aufgabe geformten Teams eigentlich zusammenzuarbeiten.
Genau, und jetzt komme ich mit meinem Punkt. Ich wollte nämlich gerade, habe so ein bisschen vorschnell unterbrochen. Ich habe dann in den späteren Erfahrungen tatsächlich erst gelernt, für mich war das am Anfang ja auch total selbstverständlich, habe in den späteren, vor allem auch im Ausland, dann mitbekommen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man immer in Gruppen arbeiten oder immer zumindest zu zweit, zu dritt arbeitet. Hab dann ganz andere Erfahrungen gemacht, wo es ganz typisch war, dass du eigentlich fast nur alleine gearbeitet hast. Also es war auch schon vielleicht jetzt nicht nur, also keinesfalls nur TU-spezifisch, aber vielleicht andersrum, nicht zwangsläufig bei der Architektur bei der Ausbildung.
Wo warst du da unterwegs, wo du die anderen Erfahrungen gemacht hast?
Das war jetzt in Rennes, in der Bretagne, in Frankreich.
Ist eigentlich auch interessant, dass natürlich man denkt irgendwie so, dass das die Arbeitsweise ist, die man im Architekturstudium so hat. Und dann merkt man aber auch, wenn man mit anderen Leuten spricht, vielleicht auch wirklich aus anderen Ländern, dass die halt ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und merkt auch, wenn Leute aus anderen Unis eigentlich an unsere Uni kommen, dass diese Arbeitsweise, die wir vielleicht als selbstverständlich sehen, gar nicht so eine universelle Arbeitsweise ist.
Genau, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, das war so ein bisschen das Ranführen in den ersten beiden Semestern. Parallel dazu gab es natürlich schon auch die Grundkurse in irgendwie, die als Wahlpflicht oder auch als Pflichtkurse, aber die so mitgelaufen sind, die auf anderen Ebenen die Inhalte und auch die Methoden und Werkzeuge irgendwie angefangen haben zu vermitteln, ob es jetzt Zeichnen war, ob so die ersten Sachen über darstellende Geometrie, wie konstruiert man eine Axonometrie per Hand und sowas. Also das kam schon alles mit. Das war aber so sehr stark geprägt davon, so wirklich so die Grundwerkzeuge und das Grundverständnis davon, von diesem was Räumliches auch in irgendwie was Zeichnerisches zu übersetzen oder auch irgendwie so einen Raum zu konzipieren, einen physischen Raum in dem Fall.
Wie hast du dich irgendwie gefühlt mit diesen ersten Projekten eigentlich in dieser Zeit im ersten Semester? War wahrscheinlich aufregend.
Ja, völlig. Und ich habe, glaube ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es sich zu dem Moment angefühlt hat, aber rückblickend war ich, glaube ich, ganz schön verwirrt die ganze Zeit. Oder konnte nicht so richtig ja, nicht so richtig, ich habe, also so man hat schon sehr stark auch dann so ein ästhetisches Empfinden, glaube ich, übernommen, was einem so ein bisschen aufgezeigt wurde, so hat es zu laufen. Oder auch ein konstruktives oder auch ein Verständnis grundsätzlich davon, wie Architektur läuft und was Architektur tatsächlich ist, irgendwie so. Also das war schon so ein bisschen, ja, rückblickend. Also das haben wir dann auch, da kommen wir dann gleich noch zu, die späteren Studienerfahrungen, glaube ich, so ein bisschen relativiert, aber damals war das schon so ein bisschen so die Wahrheit von dem, oder halt so läuft es halt in dem Job oder in der Profession.
Es war auf jeden Fall beeindruckend, wie viel man irgendwie in so kurzer Zeit schaffen konnte. Wir hatten relativ schnelle Aufgabentaktungen bei uns und das waren vielleicht auch teilweise so 2 Wochen für eine Aufgabe mit einer kompletten Idee, Konzeptierung, dann davon irgendwie Zeichnung machen, Pläne zeichnen, vielleicht auch noch ein Modell bauen, eine Präsentation vorbereiten. Und es ging eigentlich relativ schnell, zumindest bei mir, los mit dieser, dass diese Überforderung oder so hast du es ja auch gerade so ein bisschen beschrieben, also so ein bisschen diese, was macht man da eigentlich, dass das relativ schnell, diese Überforderung, aber auch fast wie so eine System, also so eine, das hatte fast so einen systematischen Ansatz, habe ich jetzt im Rückblick so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also schneller, mehr entwickeln, wenig schlafen, die Wochenenden mit einplanen, eigentlich so ein bisschen den Lebensmittelpunkt in die Uni verschieben, auch wenn uns damals noch verboten wurde, eigene Möbel mit in die Uni zu bringen, weil das anscheinend Jahrgänge vorher ein bisschen übertrieben haben.
Das wurde bei uns nicht gesagt, aber vielleicht
war dir genau dieser Jahrgang.
Genau. Aber ja, also das zieht sich ja schon durch. Da gab es auch von einem bestimmten Professor, gab es auch zum Beispiel diese Ansage da auf die Nachfrage, wie man denn jetzt das Semesterprogramm bitte mit einem Nebenjob irgendwie vereinbaren soll, gab es so sehr klar die Ansage von, das geht. Also wenn du es richtig machen möchtest, geht das nicht. So.
Woran ich mich noch erinnere, ist der Spruch Freitagabend Zwischenkritik oder irgendwie eine Art von Besprechung. Am Montag war dann eine Präsentation und dann der Spruch so ein bisschen, ja, kein Problem, sind ja noch 48 Stunden.
Ja, den gab es bei mir auch. Genau, zusammenfassend oder so die ersten beiden Semester vielleicht da dann rekapituliert, war das schon so ein bisschen, also rückblickend, schon auch so ein bisschen absurd eigentlich, aber es ging natürlich primär, also inhaltlich ging es natürlich primär irgendwo um so das Heranführen an die Werkzeuge mit vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen fragwürdigen Mitteln. Da hat sich, glaube ich, aber auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen was getan. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, man, also so in diesem Ganzen, wie man es am Anfang aufregend findet und ja auch vielleicht, weil man so, ich war da ja noch ein bisschen junger Hupfer, auch ja noch nach sich selbst sucht oder irgendwie auch gerade in so eine neue Situation geschmissen wird, natürlich stürzt man sich da oder habe ich mich da auch erstmal so richtig reingestürzt und fand das auch erstmal ziemlich cool und hat, weil man hat das dann auch erst mit den Jahren, glaube ich, gelernt, dann da irgendwie zu sagen, ja, hey, ist auch nicht alles, ist auch ein bisschen albern manchmal oder ein bisschen Quatsch oder irgendwie kann man Zusammenarbeit auch irgendwie anders strukturieren. Davor kam aber erstmal, vor der Erkenntnis kam, glaube ich, bei mir aber erstmal das dritte Semester und das vierte.
Genau, das ominöse dritte, vierte Semester, wenn eigentlich die Grundlehre so ein bisschen durch ist und man irgendwie eigentlich, oder was heißt die Grundlehre durch ist, wenn die allerersten Schritte, die man in der Architektur geht, irgendwie so ein bisschen durch sind und man eigentlich so ein bisschen verstehen muss, wie kommt man denn jetzt irgendwie in so ein, wie kommt man von diesen kleinen Mikroaufgaben so richtig in größere Entwurfsprojekte, in komplexere Themen, in komplexere Zusammensetzungen und eigentlich so ein bisschen den Übergang von wir reden jetzt hier nur über Rechtecke, Quader, Platten, genau. Linien hin zu wirklichen Architekturprojekten, neue Programme, neue Herausforderungen so ein bisschen.
Genau, und der Detaillierungsgrad ist halt auch gestiegen. Ne? Also sozusagen, dann ging es das erste Mal auch in so Detailzeichnungen, beziehungsweise so ein bisschen in Bauphysik hat angefangen, so ein bisschen auch diese konstruktive Seite, TWL, Albtraum, glaube ich, Kurs und Prüfung für 90% aller Mitstudierenden.
Ja, Tragwerkslehre, also quasi Statik eigentlich, dass die Gebäude nicht zusammenstürzen, ja. Was wir jetzt hier bei unserer Konstruktion auch so ein bisschen hoffen. Wäre eigentlich auch mal interessant, was die TragwerksplanerInnen zu der Konstruktion Latten, Spanngurte, Schraubzwingen zu sagen hätten.
Genau, und da ging es, also sozusagen kam nochmal ein bisschen diese technische Seite, glaube ich, rein. Also für mich so im Nachhinein oder so habe ich das auch wahrgenommen, dass es ja, auf der technischen Seite detaillierter wurde und die Konzeption natürlich weiter lief, aber sozusagen es war schon, wurde ein bisschen breiter irgendwie das Spektrum, was der Entwurf oder was die Aufgabe, diese Semesteraufgabe dann auch können muss oder auch was man liefern muss. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, Das war, glaube ich, mit das anstrengendste und mit das auch nervenaufreibendste Semester. Und also an der Herangehensweise, wie man arbeitet und vor allem auch an diesem kompetitiven, alle arbeiten irgendwie in derselben Aufgabe. Ich habe, also es gibt ja so Stories von, dass sich Leute gegenseitig ihre Modelle, wie nennt man das? Manipulieren, genau. Das habe ich nie erlebt und da war eigentlich immer eine ganz gute Stimmung unter und irgendwie eine ganz gute, ein Zusammenhalt unter den Studierenden, aber nichtsdestotrotz war es trotzdem halt wahnsinnig anstrengend und trotzdem haben alle an der gleichen Aufgabe gearbeitet und hatten halt vielleicht zudem davor, wie es davor auch nochmal, wir vielleicht hätten sagen sollen, also sozusagen die Aufgabe wurde halt auch immer gestellt. So, es war sehr klar, was die Aufgabe ist, es gab auch immer irgendwie Layouts, es gab so sehr, es war auch sehr klar, was die Abgabeformalien sind und das hat sich so im dritten und vierten auch noch weitergezogen. Das ist natürlich irgendwie auch so dem Gedanken geschuldet, dass man das am Ende publizieren kann und dass das irgendwie auch alles einheitlich ist, was auch durchaus Sinn ergibt, aber so dieses eine eigene Aufgabe entwickeln, so richtig. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch nicht, sondern das war eher immer, man hat eine vorgegebene Aufgabe und die muss man halt möglichst gut erfüllen mit den kennengelernten Werkzeugen.
Auch in den kleinen Gruppen dann, also dieses eine Thema eigentlich vielen kleinen Gruppen zu geben und so ein bisschen zu schauen, wer kommt eigentlich zur besten Lösung, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, war eigentlich der Modus eigentlich im dritten Semester noch.
Voll, bei mir. Bei beiden, dritten, vierten. Ja, beim vierten war es schon ein bisschen anders, weil es da plötzlich immer so speziell war, dass es Das hing aber auch mit dem Entwurfsstudio zusammen, dass es irgendwie jede Gruppe, also ein großes Grundstück, vielleicht die meisten Leute, die aus Berlin kommen oder länger hier sind, kennen es bestimmt auch die ehemalige Cuvry-Brache, mittlerweile ja bebaut und die wurde da halt aufgeteilt auf verschiedene Grundstücke und die 13 Gruppen haben jeweils eine Parzelle bearbeitet und mussten halt zusammenarbeiten. Das war so ein bisschen das erste Mal, dass es von der Herangehensweise so ein bisschen anders war.
Diese Überforderung, die du gerade beschrieben hast, hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass ich im dritten Semester das erste Mal gesagt habe, ich höre auf mit dem Studium. Ich hatte so ein paar von diesen Momenten, wo ich gesagt habe, ja, ist das jetzt irgendwie der Weg, wie man weitergehen möchte? Aber ich war wirklich an dem Punkt zu sagen, so jetzt reicht's, dieses sich so stark fertig machen, diese langen Arbeitsweisen, jedes Wochenende irgendwie damit einzuplanen. Die Leute waren sehr viel krank. Es war auch im Wintersemester, das dritte Semester. Eigentlich ein ziemlich überfülltes Studio, zu viele Leute, eine sehr hitzige Stimmung. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen der erste Punkt, mich zu fragen, ist das eigentlich, wie ich Architektur studieren möchte? Ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Gefühl hattest nach diesem Semester.
Ich glaube, den hatte ich nicht, den Punkt. Oder nicht das Gefühl. Also man hat da, glaube ich, auch ganz gut sich erholen müssen und schon ganz schön durchpowern müssen in dem Moment. Aber irgendwie an dem Punkt war ich nie. Ich bin dann ja aber auch erstmal nach diesen beiden Semestern erstmal nach Frankreich gegangen tatsächlich und war erstmal da im Auslandsstudium und habe da nochmal, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, ich habe da halt nochmal eine andere Perspektive irgendwie wahrgenommen von einem noch viel stärker verschulten System, wo auch an einer kleineren Uni, wo du effektiv eigentlich jeden Kurs, den es an dieser Uni einmal gibt, belegen musstest, um dein Studium abzuschließen. Und ich war halt irgendwie dieses andere System von der TU gewohnt, halt na klar, eine größere Uni, aber du hattest auch halt viel mehr Auswahl und konntest viel mehr nach Interessen schon dann auch im dritten und vierten Semester vor allem auch noch wählen, welche Kurse du machen möchtest und wohin du dich orientieren möchtest. Und also klar, man war, glaube ich, vor allem nach dem dritten schon so ein bisschen, boah, was macht man da eigentlich? Aber irgendwie hatte ich den Punkt noch nicht erreicht, dass das so war wie bei dir. Beim vierten war wieder ganz okay und dann hatte ich halt irgendwie diese Erfahrung im Ausland, wo man dann plötzlich den Modus an der TU wieder tatsächlich zu schätzen hat oder zu schätzen wusste irgendwo.
Inwiefern?
Naja, also da war dann auf der einen Seite irgendwie klar, wurden halt irgendwie Ansprüche gestellt, beziehungsweise auch an Arbeitszeit und Commitment und sowas, die absurd sind ja eigentlich auch ein bisschen. Auf der anderen Seite gab es die auch mit nur noch so viel mehr vorgegebener Struktur. Keine Auswahlmöglichkeiten. Und da hat man sich dann plötzlich irgendwie, also das war meine Erfahrung, war dann plötzlich so irgendwie, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht da.
Für mich war die Rettung tatsächlich nach diesem kleinen ersten Crash Brandenburg. Das war ein Studio im vierten Semester dann, was das erste Mal eigentlich rausging aus diesem ja, wir machen jetzt ein Grundstück, wir haben eine Baulücke in Kreuzberg, vielleicht so das klassischste die klassischste Entwurfsaufgabe, die man sich so ein bisschen vielleicht für das Kunststudium vorstellen kann. Und dieses Brandenburg-Projekt war irgendwie das erste Mal eigentlich aus diesen Uniräumen rauskommen, ein bisschen in die Landschaft kommen, mit Leuten zusammen vor Ort sein und eigentlich auch aus diesem Außenblick heraus, einmal aus der TU raus und dann wieder ins Studio rein, irgendwie auch einen neuen Blick bekommen zu können auf dieses, wie möchte man dort studieren oder wie möchte man zusammenarbeiten.
Voll. Und bei wem war das?
Das war im vierten Semester beim Habitat Unit tatsächlich. Okay. Genau, was auch ein Fachgebiet an der TU ist, die eine sehr starke Vergangenheit haben mit Projekten globalen Projekten in jedem Kontext eigentlich, könnte man fast sagen, untersuchen die, aber speziell für Berlin halt auch in diesem Berlin-Brandenburg-Stadt-Land-Thema.
Mhm. Genau. Und dann ist eigentlich, und das war das tatsächlich auch jetzt das folgende Projekt, ist dann ja eigentlich das, wo wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben und was für mich rückblickend vor allem, zu dem Zeitpunkt habe ich das glaube ich noch nicht so richtig geschnallt, rückblickend schon ein ganz schöner Dealbreaker war eigentlich in dem, wie Architektur, Produktion oder auch Studium oder sonst was auch funktionieren kann. Und
man muss sich das so vorstellen, eigentlich am Anfang des Semesters wird immer ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis rausgebracht. Dort sind alle Studios verzeichnet, aus denen man dann auswählen kann für das kommende Semester. Man sucht sich jedes Semester eigentlich ein neues Studio aus. Im fünften Semester gab es eine ganze Menge zur Auswahl und eins von diesen Möglichkeiten im Vorlesungsverzeichnis hieß Building Cycle, war von einem neuen Fachgebiet, was bisher an der TU noch gar nicht vorhanden war, hat so ein bisschen versprochen, irgendwas mit Nachhaltigkeit zu machen, und das hat mich eigentlich überzeugt.
Ja, bei mir war es die Baustelle. Also das war die andere Seite, es hat eben auch gleichzeitig versprochen, neben diesem irgendwie zirkuläres Bauen mit Nachhaltigkeit bzw. wiederverwendeten Baustoffen irgendwie was zu machen, eben auch ganz klar zu sagen, das, was ihr als Studierende entwerft, das soll auch umgesetzt werden mit euch oder ihr sollt das auch sozusagen umsetzen. Und dann ist man da so ein bisschen reingestolpert, wa?
Wir waren in diesem Studio sehr, sehr viele Leute. In meiner Erinnerung waren es ungefähr vielleicht 40 Stück. Und was, glaube ich, so ein bisschen auch im Nachhinein so ein bisschen bahnbrechend an diesem Studio war eben einfach diese Idee, okay, wir haben jetzt hier diese 40 Leute, wir haben eine Idee. So grob ging es darum, eine Pavillonstruktur oder irgendwas Kleines, vielleicht eine geodätische Kuppel, eine kleine Installation zu entwickeln für ein Areal in Neukölln, das Rollberg-Areal. Neben der Kindl-Brauerei kennt man vielleicht von, wenn man sich für Kunst interessiert, tatsächlich interessiere ich mich für Kunst und habe es bis heute nicht geschafft, einmal da reinzuschauen. Aber dort ging es eigentlich darum, irgendwie eine kleine Struktur auf diese Fläche zu setzen. Es gab eben dieses Team mit diesen 40 Leuten, das Fachgebiet war komplett neu, die Arbeitsmethoden mussten neu erfunden werden. Und genau das bot natürlich auch ein Riesenpotenzial, eigentlich nochmal so ein bisschen neu zu entscheiden, auch jetzt mit diesen paar Semestern im Hinterkopf, über die wir gerade gesprochen haben, vielleicht auch dieses sich so fertig machen und quasi so auch so ein bisschen, genau, sich abnutzen, könnte man fast sagen, einfach da nochmal so ein bisschen neue Wege zu gehen.
Genau, und angefangen hat es ja eigentlich doch nochmal am Anfang so ein bisschen klassischer, also auch wieder kleinere Gruppen, die alle irgendwo in der Stadt verschiedenste Materialien aufgetrieben haben. Das reichte dann von Postern und Plakaten, die man irgendwie von Plakatwänden wieder abgezogen hat, zu alten Karton- oder Kartonagerollen, auf denen Teppiche aufgerollt waren, zu Metallblechresten, allem Möglichen, womit dann sozusagen erste Materialexperimente gemacht werden sollten, wie daraus potenziell ein Bauteil oder irgendwas, ein Beitrag zu diesem kleinen Pavillon irgendwie geleistet werden kann. Also irgendwie zu forschen schon mal oder so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was könnte denn oder in welcher Art und Weise könnte das dann wiederverwendet werden?
Ein ganz großes Thema in diesem Studio war eben aber auch das Arbeiten in dieser großen Gruppe. Also ich erinnere mich sehr früh an diese Methode, die für mich auch komplett neu war, einen großen Kreis zu bilden, alle 40 Leute, das hat gerade so reingepasst eigentlich in diesen Räumen. Unser Architekturgebäude der Architekturfakultät am Ernst-Reuter-Platz ist ja eigentlich auch von der Architektur so ein bisschen so ausgelegt. Es gibt eben 8 Stockwerke. Man geht so ein bisschen durch die Stockwerke durch im Studienverlauf. Jedes Fachgebiet hat so ein bisschen so seine eigenen Räume. Und dann gibt es eigentlich so sehr in der Konzeption kommunikative Räume dazwischen. Prägt sich fast Richtung so hallenartige Strukturen aus. Es gibt dann so Stege, wo man irgendwie über diese Hallen so rüberlaufen kann und runterschauen kann. Und ich erinnere mich noch an eine sehr frühe Erfahrung von diesem Studio, das erste Mal dieser große Kreis in dieser Halle und eigentlich das erste Mal ein Gefühl dafür, auch diese Uni-Zwischenräume so stark als zu bespielen. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen... Es war so ein bisschen eine euphorische Stimmung.
Und für mich genau das bis zum gewissen Grad. Also interessant, dass du das in der Perspektive beziehungsweise den Aspekt so stark wahrgenommen hast. Für mich war nämlich an diesem großen Kreis das Wesentlichste eigentlich, dass man das erste Mal so richtig mitbekommen hat, weil davor war es natürlich doch auch sehr vergleichbar mit Frontalunterricht noch irgendwie oder auch so Frontalpräsentationen. Und meistens haben vor allem die KritikerInnen oder GastkritikerInnen Feedback gegeben. Und auch die Tischkritiken haben vor allem mit den zuständigen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen stattgefunden. Und in dem Moment, das war nämlich, glaube ich, da für mich das Besondere an der Situation, war nämlich, dass es diese 40 Personen, die alle zusammen eben in diesem großen Kreis standen und jede Gruppe hat irgendwie nach und nach einzeln irgendwie gezeigt und präsentiert, was sie da gemacht haben, haben sich auf der einen Seite die Lehrenden eben stark zurückgenommen. Klar haben die auch was gesagt, aber es wurde vor allem irgendwie dazu, angeregt, dass die Studierenden selbst sozusagen eigentlich in ein Gespräch kommen und sich gegenseitig Feedback geben, beziehungsweise sich auch irgendwie gegenseitig Tipps, aber auch Kritik geben und sagen, hey, da könnte man weiterentwickeln irgendwie und gar nicht unbedingt so stark das von oben nach unten, sondern es war also sehr schnell, sehr klar, dass es so eine Gruppe ist oder auch die Studierenden mit den Lehrenden auf einer Augenhöhe standen und das war für mich, glaube ich, das Bedeutendste an der ganzen Nummer.
Es gab sehr früh eigentlich diese Idee, FeedbackpartnerInnen zu haben, die man vorher aussucht, wenn man über was spricht. Und die müssen dann eigentlich als erstes erstmal Feedback geben. Ich erinnere mich noch, dass wir diese Methoden irgendwie total absurd fanden, alle auch am Anfang, und uns ein bisschen auch drüber lustig gemacht haben. Aber dann auch ein bisschen gemerkt haben, dass genau diese ganze Art, bewusster eigentlich einen Gruppenprozess zu machen, uns beide auch bis heute extrem stark geprägt hat. Und vielleicht auch so ein bisschen, am Anfang dachte ich noch, okay, dass dieses neue Fachgebiet, das Natural Building Lab, was eben auch das Fachgebiet ist, bei dem wir jetzt diese Masterarbeit machen, ist eigentlich so ein bisschen, ich erinnere mich noch, dass am Anfang sollten wir unseren Fußabdruck vorstellen, also unseren CO2-Fußabdruck, das war so ein bisschen die Aufgabe Null dort. Alle haben darüber gesprochen, wie viel sie Fahrrad fahren und wie toll sie sich eigentlich ökologisch verhalten. Das war mir am Anfang schon so ein bisschen zu flach, zu stark auf diese ökologischen Aspekte. Und vielleicht auch im Nachhinein hat man auch so ein bisschen gemerkt, es geht bei diesem Fachgebiet ja ganz stark, oder ein zentrales Thema war zumindest damals ganz stark die Nachhaltigkeit an sich. Und vielleicht auch im Rückblick haben wir dann auch so ein bisschen gemerkt, es geht eben nicht nur darum, eine Nachhaltigkeit auf einer Materialebene zu haben. Es geht nicht nur darum, mit Holz zu bauen oder mit natürlichen Materialien, sondern es geht eben auch in diesen Gruppenprozessen ganz stark darum, eine Nachhaltigkeit zu entwickeln und eben wegzukommen von diesem Modell, sich abzunutzen und hin eher zu einem Modell, die Gruppe stark nutzen zu können, aus der Gruppe eigentlich was ziehen zu können und irgendwie auch so ein bisschen als Gruppe stärker zu sein. Das klingt jetzt fast ein bisschen pathetisch, aber als Gruppe stärker zu sein, als große Gruppe stärker zu sein, als zu zweit oder zu dritt in so einem kleinen Setting.
Ja, beziehungsweise ganz wesentlich auch irgendwie, das war nämlich für mich irgendwie auch der große Punkt, das erste Mal die Art und Weise, wie wir da zusammenarbeiten, auch als Teil des Projekts zu begreifen. Das war, glaube ich, das Größte. Also sozusagen auch, es war natürlich ein bisschen ergebnisoffen, alle auch, die Lehrenden waren, glaube ich, so ein bisschen erstmal auch so, ja, wir machen das jetzt mal und dann gucken wir und dann müssen wir das aber auch nochmal reflektieren oder auch immer wieder auch checken so. Und in dem Projekt oder sozusagen in diesem Verständnis von Architektur und Praxis dann auch irgendwie auch mit einzuschließen, und das findet sich jetzt, glaube ich, vielleicht auch in dem, wo wir jetzt gerade auch stehen, wieder, dass sozusagen jedes von diesen Projekten wirklich eine Zusammenarbeit ist und nicht nur in dieser ganz kleinen Gruppe, sondern auch immer in einer großen Gruppe. Das ist schon so ein bisschen die Philosophie gewesen. Und auch gleichzeitig die Zusammenarbeit auch Teil des Projektes, weil sozusagen die auch immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden muss und dass das wesentlicher Teil ist, also eher so prozessorientiert in dem Ganzen, natürlich auch mit einem Outcome, aber mindestens 50 Prozess und Produkt eigentlich, so das war das erste Mal.
Wir haben es dann eigentlich geschafft, trotz dieser riesigen Gruppe von 40 Leuten in einem relativ komplizierten Prozess, vielleicht erinnert ihr euch noch, es ging ja darum, eigentlich eine kleine Struktur zu entwickeln für dieses Areal in Neukölln. In einem sehr komplizierten Prozess, ganz viele Ideen. Wir haben immer größere Pavillons entwickelt, immer größere Strukturen. Die Lehrenden haben uns nicht so richtig gestoppt, könnte man vielleicht im Nachhinein so ein bisschen sagen. Es war ja auch deren erste Lehrerfahrung.
Ja, beziehungsweise als wir dann irgendwie das erste Mal diesen Dachstuhl, weil natürlich mussten irgendwie für dieses immer wachsende Projekt auch immer mehr Materialmengen irgendwie organisiert werden. Und als dann das erste Mal dieser Dachstuhl da in Oranienburg abgebaut wurde und mit irgendwelchen Robbenkarren in die Uni gefahren und im Keller eingelagert wurde, war halt auch die Frage, okay, dann müssen wir jetzt halt auch irgendwie weitermachen. Was mir vielleicht noch wichtig ist an der Stelle zu betonen, wir für uns war das, glaube ich, eine sehr gute Erfahrung und wir konnten damit, glaube ich, sehr gut arbeiten. Es ist, glaube ich, aber trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, irgendwie so ein bisschen, dass das auch durchaus nicht für alle, glaube ich, so richtig ein total gutes Modell war oder sich da vielleicht nicht alle so sofort reingefunden haben oder es bis heute nicht tun oder es einfach auch vielleicht nichts für sie ist, sozusagen diese auch den Modus der Zusammenarbeit irgendwie parallel zum Projekt zu entwickeln und dass das, ja, also dass das eine Form von Praxis ist, an der wir, glaube ich, sehr Gefallen gefunden haben.
Genau, wir haben es dann eigentlich irgendwann geschafft, mit diesen 40 Leuten eben diese Struktur zu finden, die zu bauen. Heute würde man es Design-Bild-Projekt nennen. Damals wussten wir alle noch nicht so richtig, was wir tun. Eigentlich eine Baustelle zu organisieren mit diesen 40 Leuten und dann vor Ort zu sein, diesen Pavillon, den wir dann am Ende entwickelt haben, wirklich aufzubauen und auch über mehrere Jahre zu betreiben. Was würdest du sagen, was war dann das, was für dich dieses Projekt auch so ein bisschen, also diese Sache, die du gerade beschrieben hast, dass das für manche gut funktioniert hat, für andere weniger gut. Was war denn dieses, was für dich daran so gut funktioniert hat? Oder für uns kann man ja vielleicht auch sagen.
Ja, also es ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es bis zum gewissen Grad, also vieles ist mir erst im Nachhinein so richtig klar geworden, glaube ich, wie so einiges auch aus der Perspektive, aus der wir jetzt sprechen, kann man das auch, glaube ich, nochmal leichter oder besser erkennen und leichter sagen. Ja, also natürlich war alles, das war neu irgendwie. Ich glaube, man musste sich darauf einlassen. Vielleicht hat dazu beigetragen, dass wir irgendwie auch so ein bisschen, also du ja auch speziell von der Uni irgendwie frustriert warst in dem Moment davor, bevor man da reingekommen ist. Ich irgendwie aus dieser anderen Erfahrung kam, irgendwie aus Frankreich. Und nichtsdestotrotz, wir, glaube ich, auch beide uns sehr gut in dieser großen Gruppe eingefunden haben oder vielleicht auch irgendwie sehr gut eine ganz gute für uns passende Rolle gefunden haben und vor allem dann ja auch in Richtung Baustelle und dann beim Ausarbeiten von dem Entwurf und so weiter. Ich glaube auch, der für mich prägendste Teil war wirklich auch dann der Teil, an dem die irgendwie ab Hälfte des Semesters sind sozusagen die in Gruppen erarbeiteten Vorentwürfe dann in diese eine große Gruppe überführt worden, wo es dann so gewisse Taskforces gab, die eine Material, die andere Konstruktion, die nächste Entwurf und Bauorganisation, Materiallogistik, sonst was. Und da wurden dann, glaube ich, das war so der erste Punkt, wo es dann, glaube ich, bei einigen Leuten nicht so richtig gut funktionieren konnte oder nicht so richtig gut funktioniert hat, nämlich, dass man plötzlich aus diesem davor gewohnten Muster von jeder macht einen Entwurf rausgezogen wurde und möglicherweise in so einer Taskforce gelandet ist, die wo man vielleicht überfordert war, wo man vielleicht noch nicht so viel wusste, wo man auch vielleicht einfach keinen Bock drauf hatte. Ich glaube, bei uns hat das irgendwie ganz gut funktioniert. Also ich weiß gar nicht mehr, in welcher da man genau selber gelandet ist, aber irgendwie hat man dann auch irgendwie sehr schnell kapiert, dass es trotzdem die Freiheiten gibt, zwischen diesen Gruppen irgendwie zu springen. Und dadurch hat sich dann, glaube ich, auch auf die Dauer, das ging einigen Leuten so, anderen halt, glaube ich, nicht. Und dadurch hat sich vielleicht auch so ein bisschen engeres Team gebildet, ein bisschen erweitertes Team, was irgendwie ja in diesem Anspruch eigentlich ja auch gar nicht so geplant war.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerutscht eigentlich. Am Anfang hatte ich noch die Haltung nach dieser Erfahrung, okay, ich mache jetzt einen Dokumentarfilm, ich halte mich komplett raus und mache einfach einen Dokumentarfilm über dieses Semester. Bin dann irgendwann da hingekommen, am 3D-Modell für diese Dachkonstruktion zu arbeiten, so ein bisschen über dieses Film eigentlich immer an den Tischen zu sitzen und die Leute zu fragen, an was arbeitet denn ihr denn gerade und was macht ihr denn da? Und dann eigentlich auch darüber einzusteigen und wieso macht ihr das denn nicht so und so? Und die Rolle hat sich irgendwie verändert und das war aber auch das Tolle in dem Projekt, dass wir eben zwischen diesen Rollen wechseln konnten. Für mich war, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt eben diese Verantwortung, die uns da übertragen wurde. Also, dass wir eben in den früheren Studios, die wir vorhin beschrieben haben, mehr so in der Grundlehre, ging es halt auch immer sehr stark darum, eigentlich eine Vorstellung von einer Professor-Person so ein bisschen zu erfüllen, der zu entsprechen. Wenn man der entsprochen hat, dann ist man da gut durchgekommen. Wenn man der nicht so entsprochen hat, war es vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter. Und in dem Fall halt wirklich für als große Gruppe, aber auch natürlich als Einzelperson eine extrem hohe Verantwortung tragen zu können in so einem Projekt. Und das ging natürlich davon los, dass du, Max, dann auch tatsächlich die Person warst, warst du die Person, die auf dem Lieferschein stand für unsere 8000 Euro Holzlieferung? Oder?
Ja, ich hatte ein halbes Jahr diese Postling-Kundenkarte vom Fachgebiet, ja.
Genau.
Genau, also das war auch ein wesentlicher Teil, den man halt davor so nie gekannt hat. Das, was du auch angesprochen hast, gerade mit dem, vielleicht nochmal kurz dazu, mit dem, also wie das davor organisiert war, verglichen damit gab es bei dem Projekt halt tatsächlich eigentlich gar keine so eine richtige Vorstellung. Also so ein bisschen so vielleicht schon fast dogmatisch, natürlich irgendwie nachhaltig und im besten Fall mit wiederverwendeten Materialien, aber so eine entwerferische Perspektive gab es irgendwie nicht so richtig in dem Moment. Beziehungsweise es gab nicht so ein Bild von dem, was soll da am Ende stehen. Das hat man davor schon recht schnell geschnallt gehabt bei den Jahren davor oder bei den Semestern davor. Irgendwie, worauf fahren gewisse ProfessorInnen ab? Was ist deren Stil? Was muss man irgendwie erfüllen, damit man eigentlich ein ganz gutes Projekt macht, was nicht? Das gab es da alles nicht. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass einige Leute irgendwie nicht so richtig gut funktioniert haben in dieser Rolle oder in dieser Gruppe. Und wie du eben genau gesagt hast, es gab dann so ein paar Leute, die, glaube ich, Bock hatten und die haben dementsprechend und irgendwie auch so vielleicht mitgeschnitten haben, dass man, wenn man sich viel einbringt, dass man auch viel irgendwie sich eigenen Freiraum erarbeiten kann. Und dann halt auch sehr viel da wirklich so ganz proaktiv mitmachen kann. Aber natürlich muss man auch sagen, es können auch nicht 40 Leute proaktiv mitmachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem gewesen am Ende des Tages. So. Aber ja, für mich war das dann auch eine sehr prägende Erfahrung. Also das mit dem Lieferschein, wie du meintest, dann irgendwie so, wir haben ja dann gemeinsam diese Materialmengen-Tabelle irgendwie gemacht mit irgendwelchen Wenn-Dann-Funktionen, Checkboxen, whatever. Und haben dann daraufhin irgendwie die eigentlich erstmal so aus dem Selbstverständnis ans Fachgebiet weitergeleitet und dann war so ein bisschen die Ansage, naja, seid euch sicher, ja, dann bestellt doch einfach.
Es ging natürlich auch darum, eigene Methoden zu finden eigentlich in dieser Arbeitsweise. Also mit der Verantwortung war nicht nur die Verantwortung gemeint, jetzt im entwerferischen Prozess und quasi im klassischen Architektursinne für die Aufgabe, sondern die Verantwortung bestand natürlich auch ganz klar darin, dass wir als Gruppe, diese 40 Leute es eben auch hinkriegen müssen, uns zu organisieren und quasi eine Arbeitsweise zu finden. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die bei uns bis heute extrem prägend ist und wo wir dem NBL ja eigentlich auch bis heute so ein bisschen treu geblieben sind auf dem Natural Building Lab aufgrund dieser Freiheit eigentlich auch seine Arbeitsmethoden und seine Arbeitsweisen in der Gruppe oder auch einzeln immer wieder neu aushandeln zu können und das auch als zentrales Thema der Aufgabe zu machen.
Genau, zum einen eine Frage, hast du das in dem Moment mitgeschnitten, als wir in dem Projekt waren?
Mitgeschnitten, diese...
Also, dass das auch ein zentraler Teil war, ich bin mir bis heute auch nicht mal sicher, ob das so auch die Intention des Fachgebiets war oder ob das auch eher so ein Laufenlassen war und gucken, was passiert, also im Sinne von einem Reallabor irgendwie. Aber also für mich war das zumindest persönlich so, dass ich das erst irgendwie rückblickend 2-3 Jahre später so richtig kapiert habe, was da irgendwie so der entscheidende Punkt oder was für mich auch so der prägendste Punkt war. Also da war alles so ein bisschen, für mich war halt in dem Moment eigentlich eine totale Reizüberflutung auf allen Ebenen irgendwie. Zum einen dieses, ey, du kannst so viel machen, man steht 2 Monate auf der Baustelle von morgens bis abends mit Einweihungsparty, drum und dran, Materiallogistik, whatever, irgendwie das. Ich glaube, in dem Moment, ich habe es unterbewusst geschnallt, aber in dem Moment war mir das nicht klar. Das kam erst mit den kommenden Jahren dann irgendwie, oder mit den kommenden Semestern, wo dann diese wo man dann natürlich, muss man vielleicht Transparenz halber auch sagen, auch bei dem Fachgebiet noch einige Kurse gemacht hat, aber auch bei anderen Projekten. Und dass dann entweder sozusagen diese immer wieder auch diese Herangehensweise nochmal vertieft hat und auch aufs Neue ausprobiert hat und dadurch, glaube ich, auch schneller geschnallt hat, was es war. Oder halt in Konstellation mit anderen Leuten, die vielleicht nicht aus dem Kontext kamen, gemerkt hat, wie unterschiedliche Vorstellungen man davon hat, was alles zu diesem Entwurfsprojekt auch dazugehört. So.
Wir haben auch in der ersten Folge darüber gesprochen, dass wir mit unserer Arbeitsweise heute eben für dieses Feldraumprojekt irgendwie auch, wir haben gesagt, wir wollen nonkonform arbeiten. Und ich glaube, das haben wir eigentlich damals so ein bisschen das erste Mal gelernt, was es heißt, eigentlich in so einer, für uns damals, wie sie sich in der Grundlehre offenbart hat, klassischen Architekturausbildung eigentlich nonkonform zu arbeiten und auch eben seine eigenen Methoden finden zu können und irgendwie seine eigenen Ansätze finden zu können und seine eigenen Arbeitsweisen finden zu können.
Genau, und einfach ausgehend davon, dass man grundsätzlich diesem vielleicht schon so ein bisschen, ja, vielleicht jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber diesem selbstzerstörerischen Ansatz irgendwie nicht ganz zugestimmt hat einfach. Dass man auch gesagt hat, nee, Architektur funktioniert auch anders. Man muss das nicht so in dieser Seriosität in dem Sinne von und so einer Selbstzerstörerei machen und irgendwie ein Projekt ist nur wirklich gut, wenn du mindestens zwei Nächte durchgemacht hast. So, das war halt alles nicht mehr da. Und dazu hat aber auch gehört, dass man dann eben neue Modi von Zusammenarbeit und von Architekturproduktion entwickeln musste und das aber eben neben dem eigentlichen Projekt zum zentralen Thema gemacht wurde.
In der neuen, in der späteren, in einem späteren Studio tauchte dann das erste Mal diese Idee auf, eigentlich eine Form von Spaßbeauftragte zu haben. Ein bisschen Happiness-Manager, könnte man fast sagen. Eigentlich auch eine Rolle zu finden, die sich genau darum kümmert, diese Gruppenprozesse auch dauerhaft zu reflektieren, zu schauen, wie geht es den Leuten in der Gruppe, wie geht es dem, also nicht nur zu schauen, wie geht es dem Projekt insgesamt und zu schauen, bleibt das Projekt im Kostenrahmen, bleibt das Projekt im Gestaltungsrahmen, sondern eben auch ganz stark zu schauen und zu reflektieren, wie geht es denn den Leuten eigentlich in dem Projekt selber.
Genau, und da haben, glaube ich, auch irgendwie alle Seiten ganz gut irgendwie auch mitgelernt oder sich da auch sozusagen die Methodik auch weiterentwickelt, auch wenn die Methodik eigentlich irgendwie ergebnisoffen ist erstmal. Nämlich zu sagen, okay, wir müssen irgendwie auch dafür sorgen, dass möglichst alle mitkommen, die wollen, oder dass man möglichst viele auch mit abholt und versucht mit abzuholen und zu begleiten, auch bei dem Prozess, vor allem, weil das auch für einige Leute am Anfang natürlich immer neu ist. Das war natürlich, hat sich dann irgendwie so ein bisschen gehäuft, immer wieder auch, dass wir, weil man auch irgendwie Gefallen an der Arbeitsweise gefunden hat oder an der Art von Praxis, auch öfter diese Projekte eben begleitet oder gemacht haben. Aber dass es auch immer wieder zu diesen Momenten kam, wo man halt ganz klar oder so ganz krass auch auf diese, ja, schon, also schon fast Frustration manchmal oder so eine Frage von, was machen wir denn hier eigentlich, irgendwie gekommen ist und auch, dass man aber auch gemerkt hat, dass es halt nicht für alle die Vorstellung davon ist, wie Praxis läuft, und das ist auch okay, dass es da so eine Parallelität gibt und verschiedene Ausformulierungen davon, ja.
Und diese Frage von, was machen wir hier eigentlich, die ist natürlich auch noch nicht abschließend geklärt. Die hat sich in der letzten Folge gestellt, warum wir dieses Material, für das wir verwendet haben, um dieses mobile Podcast-Studio jetzt aufzubauen, warum wir das mit Lastenrädern unbedingt aus Brandenburg holen mussten, wo wir uns mehrmals gefragt haben, warum wir das eigentlich machen, bis hin natürlich auch heute, wo wir dann eben dieses Setting hier aufgebaut haben für die Aufnahme heute und uns auch wieder gefragt haben, so ist das jetzt das, was wir heute untersuchen wollen oder warum machen wir das hier eigentlich?
Ja, voll. Und auch, es ist auch, glaube ich, immer am Anfang nicht klar, und das ist auch so ein bisschen so eine, ich verstehe auch, dass es für einige Leute oder für viele Leute auch erstmal unbefriedigend sein kann, ist es, ich glaube, für uns beide auch irgendwie regelmäßig, wenn man dann irgendwie in dem Moment, also man macht vielleicht auch intuitiv was oder man versucht was aus, aber man kann noch gar nicht genau sagen, warum man das jetzt anders gemacht hat. Oder man erkennt erst irgendwie eine Weile später tatsächlich, was das dann irgendwie anders gemacht hat. So, das war bei mir, ja.
Das Prägende war aber auf jeden Fall aus diesem Projekt heraus, über das wir vorhin gesprochen haben, ganz stark eigentlich sich aber auch zu trauen, Sachen auszuprobieren und das nicht nur auf Gestaltung zu beziehen, sondern eben auch auf die Art der Zusammenarbeit, auf die Art, wie wir miteinander sprechen. Und ich glaube, daher leitet sich halt auch ganz stark dieser Dauerdialog ab, den wir jetzt so ein bisschen für unsere Masterarbeit eigentlich führen.
Genau, und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen dieses, das hat man dann über die letzten Jahre, glaube ich, schon gelernt, dass es diese wenn man das auch irgendwie ernst meint mit so einer Arbeitsweise, dann das ist auch so eine zwingende, begleitende, dauerhafte Selbstreflexion in dem, wie man auch arbeitet, irgendwie erfordert. Und auch einfach auch, und auch so eine Fehlertoleranz, einfach zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie Quatschen, das war Müll, irgendwie die letzten zwei Wochen, da sind wir ein bisschen ins Leere gelaufen. Aber das gehört auch irgendwie dazu, auch mal einen Weg zu beschreiten, der vielleicht aufs Erste auch gar nicht so erfolgsversprechend aussieht. Und sich vielleicht am Ende auch gar nicht als das rausstellt, aber nichtsdestotrotz ziehst du da Erkenntnisse draus, die vielleicht in einer anderen Form dann irgendwie wieder einfließen in den Prozess.
Dieses infozentrale Projekt, die Infozentrale auf dem Vollgut, über das wir vorhin gesprochen haben, entstand damals 2017 und steht jetzt auch immer noch. Ihr könnt euch das gerne auch anschauen. War eigentlich nur für ein Jahr ausgelegt, aber tatsächlich hat sich so ein bisschen festgesetzt auf dem Rollberg-Areal und ist immer noch da. Wir beide haben uns jetzt hier auch so ein bisschen weiter ausgebreitet eigentlich auf diesem Netz, haben uns so ein bisschen tragen lassen eigentlich durch unsere Uni-Vergangenheit und haben so ein bisschen versucht, auch aus dieser Uni-Vergangenheit heraus eigentlich zu verstehen, wie wir eigentlich zu diesem Punkt heute gekommen sind, wieso wir so gerne über unser Projekt reflektieren, warum uns diese Methoden so wichtig sind, warum wir dem auch einen relativ großen Teil eigentlich unserer Arbeit einräumen und eben heute auch eine ganze Folge gewidmet haben, einmal so einen Rückblick zu machen, der dann am Ende eigentlich so ein bisschen rausgekommen ist bei dem Punkt, wo wir heute sind mit diesem Feldraum.
Genau, und irgendwie auch Ausdruck dessen ist, dass wir, glaube ich, beide so ein bisschen diese Überzeugung teilen, dass auch eine bestimmte Form, eine unter vielen bestimmten Formen von Architekturpraxis sein kann, dass die sich sozusagen parallel neben dem Entwerfen von nur physischen Räumen irgendwie, aber auch mit dem Entwerfen von Zusammenarbeit und aber auch mit dem Entwerfen von vielleicht einer potenziellen oder experimentellen erstmal Praxisansätzen und Experimenten irgendwie auseinandersetzt, beziehungsweise dazu forscht, wie man auch irgendwie in Zukunft zusammenarbeiten kann und dass das uns auch interessiert und dass das eben ein spannender Teil oder ein wesentlicher Teil für uns der Arbeit ist.
Wir freuen uns total, wenn ihr weiter uns begleitet, auch auf dieser Reflexion. Mal sehen, wie das Podcast-Studio jetzt in zwei Wochen aussehen wird bei der nächsten Folge. Mal sehen, ob wir mit dem Fallschirm inzwischen dann abgehoben sind. Mal sehen, ob hier vielleicht noch mehr Leute eingezogen sind in dieser bisschen spanngurtartigen Liegelandschaft, auf der wir es uns jetzt hier gemütlich gemacht haben. Und auch so ein bisschen mal sehen, wo diese Reflexion uns irgendwie hintragen wird. So in dem Sinne freuen wir uns total, wenn ihr uns weiter begleitet und bis in zwei Wochen.
Genau, voll. Ciao und vor allem auch mal sehen, wie wir in fünf Jahren auf das Projekt hier schauen.
Das wird spannend.
Ich würde wirklich kurz auch überlegen, ob wir nicht von Grund auf nochmal neu starten wollen.
Nochmal so richtig?
Also ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben.
Ja, wir haben jetzt 20 Minuten.
Ja, das kriegen wir schon hin. Das ist auch so kondensiert.
Sollen wir wirklich nochmal neu starten?
Ja, machen. Lass uns einfach nochmal jetzt machen.